Liebe Zuschauer, in unserem Online-Kongress Fahrplan für die neue Zeit, da dürfen wir einen guten Bekannten begrüßen, der, ich weiß gar nicht, in welchen Stunden er noch schlafen kann. Er ist wirklich wie ein Wirbelwind in der ganzen Welt unterwegs, Dr. Michael Nehls. Herzlich willkommen.
Ja, Frau Herrmann, hallo, grüß Sie.
Ich habe es gerade gesagt, Sie sind in der Enquete-Kommission im Bundestag, Sie sind in der EU, im EU-Parlament und setzen sich für Lithium ein. Ich würde Sie ganz gerne mal bitten, über Ihre Eindrücke zu sprechen bei dieser Enquete-Kommission, wo Sie mit Herrn Spahn und Herrn Drosten relativ kritisch und auch streng gesprochen haben. Was ist aus Ihrer Sicht dabei herausgekommen?
Ja, man sieht halt eben, dass das Lügengebäude ja kaum zu halten ist. Also es gibt ja so ein, glaube ich, japanisches Sprichwort, wer lügt, braucht ein langes Gedächtnis. Und ich glaube, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Aber auf jeden Fall, das Gedächtnis scheint nicht ganz so gut zu sein bei denen. Also, oder sie versuchen halt durch irgendwelche Manöver so nach und nach das Narrativ zu ändern. Aber es sind halt ganz knallharte Lügen, die Leute erzählen dort, wenn man sie entsprechend fragt. Und ich mache das immer so, dass ich eben versuche, die Fakten schon in einem Statement sozusagen abzuliefern, dass einfach gar kein Raum mehr ist für eine Lüge, es sei denn, man ist eben bereit zu lügen, und das tun sie dann eben auch. Und man kann wirklich nur hoffen, dass jetzt möglichst viele Menschen das eben sehen. Ich glaube, wenn das in den Hauptnachrichten käme, dann hätten wir einen Regierungswechsel.
Was spannend an Ihren Ausführungen ist, Sie haben viele Bücher geschrieben, das Lithium-Komplott, Herdenimmunität, ne?
Herdengesundheit, ganz wichtig. Weil Herdenimmunität ist genau das, was die Regierung wollte, was aber nicht funktioniert. Herdengesundheit, also dass die Herde gesund ist, das können wir hinkriegen. Dass sie immun ist, lebenslang, ist unmöglich. Aber eine gesunde Herde hat kein Problem mit Viren.
Genau, und die bräuchte eigentlich auch keine Spritzen, um gesund zu bleiben. Das heißt, es fühlt sich ja eher an wie eine Art Inszenierung. Manche Kollegen von Ihnen, Professor Wiesendanger beispielsweise, geht so weit, dass er von einer militärischen Aktion weltweit spricht. Wie sehen Sie das?
Ich kann Ihnen nur zustimmen. Das ist relativ klar. Ich habe ja auch ihn kennengelernt bei einem Vortrag, den er gehalten hat auf dem AfD-Tag im Bundestag zum Thema Corona-Aufarbeitung, also eine echte Aufarbeitung, nicht so wie in der Enquete. Und ich habe einen Vortrag direkt vor ihm gehalten. Ich kannte ihn gar nicht und habe das später erfahren, als ich schon mitten in der Vorbereitung war, dass er auch über den Virusursprung sprechen wird. Und wir beide waren d'accord, dass es eine militärische Aktion ist. Ich habe sogar Zahlen liefern können, wie viel Geld investiert worden ist, zum Beispiel vom Pentagon, vom State Department in den USA, von der DARPA, um eben diese Forschung voranzutreiben. Also es war von Anfang an, ist diese ganze Gain-of-Function-Forschung eine militärische Forschung unter dem Aspekt von der WHO. Wir basteln Viren, die vielleicht in der Natur entstehen könnten, was absolut absurd ist. Aber alle sind sich im Klaren drüber, dass jedes Virus, das man kreiert, einen Dual-Use hat. Man nennt es Dual-Use, also zweifache Nutzung. Einerseits, man könnte Impfstoffe herstellen, weil man das Virus jetzt kennt. Andererseits ist es halt eben auch eine Biowaffe. Und das heißt, uns wird vorgegaukelt, es ist ein Schutz, den wir hier aufbauen. Die WHO investiert da kräftig und hat auch eine Investmentstrategie, die aber darauf beruht, dass dieses Virus, was man im Labor herstellt, de facto irgendwann dann doch freigesetzt wird, um dann über die Pandemie, über die Impfstoffe, über die Diagnostika dann eben, dass der Rubel eben rollt. Und diese duale Forschung, also dieses Dual Use, beinhaltet eben den militärischen Aspekt. Und einer, der das vorangetrieben hat, war ja ein Peter Daszak, der Chef von der EcoHealth Alliance. Und der hat ja einen Plan entwickelt 2018, wie das Virus auszusehen hat. Wir wissen in der Zwischenzeit, er hat das Virus genau so bauen lassen im WIV, also im Wuhan Institute of Virology. Und der hat zum Beispiel als Berater den früheren Kommandeur von Fort Detrick. Und Fort Detrick ist das Biowaffenlabor der Amerikaner.
So, also wenn wir jetzt über eine Biowaffe sprechen, dann scheint es ja schon fast egal zu sein, ob wir uns die Spritze haben geben lassen oder nicht. Wer infiziert war mit dem Virus, hat ja dann sozusagen auch eine Spike-Produktion in
Nee,
Gang gesetzt.
da muss man schon unterscheiden. Klar, Spike-Protein, aber Spike-Protein ist nicht Spike-Protein. Das ist Spike-Protein, was im ursprünglichen Virus war, der so schnell mutierte, dass man gar nicht mehr finden kann in der Population, weil er eben sehr, sehr schnell mutiert. Der hat Sequenzen gehabt, die eben vollkommen unnatürlich sind und die eher krank machen konnten, und deswegen natürlich nicht dafür sorgen, dass das Virus sich gut verbreiten kann. Ein Virus tendiert immer dazu, so zu mutieren, dass es weniger krank macht, um möglichst viele Menschen infizieren zu können. Wer stark krank ist, geht einfach ins Bett und geht nicht in die Öffentlichkeit. Das ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus, mit dem man sich und andere tatsächlich dann auch schützt, wenn man tatsächlich dann auch krank ist. Aber das, was die Biowaffe ausmacht, ist tatsächlich das Spike-Protein und nicht das gesamte Virus, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das Spike-Protein selbst, das ist in seiner ursprünglichen Version, also so wie es eben kreiert worden ist, in der mRNA drin gewesen, die im ersten Jahr verspritzt wurde an die Leute. Und da ist eben noch die Problematik die, dass diese Spike-Produktion durch die modifizierte RNA natürlich sehr, sehr lange anhält. Und über die ganzen anderen Mechanismen dieser von den Lipid-Nanopartikeln, über die Pseudouridine, über all diese Veränderungen, die man da in diesen sogenannten Impfstoffen hat, die haben ja alle separat schon eine Schadwirkung, also mehr als das Virus selber. Ich glaube, das Virus selber, wenn man ein gesundes Immunsystem hat, eben ohne Mängel an Vitalstoffen, was ganz gravierend ist für einen sogenannten Zytokinsturm, der dann eben die schweren Verläufe macht, wenn man dafür das hat, dann ist man, glaube ich, vor dem Virus recht gut geschützt. Das heißt nicht, dass man nicht infiziert wird, aber eben das relativ gut übersteht und auch keine langfristigen Probleme haben sollte. Das ist gezeigt worden, Leute, die zum Beispiel eine schwere Infektion hatten, unter anderem unter Vitamin D-Mangel, wenn man denen hochdosiert Lithium gibt, sind die innerhalb von Tagen aus dem Krankenhaus raus. Und man hat die dann Langzeit beobachtet und die Long-Covid-Entwicklung war massiv reduziert.
Sie haben Lithium gerade genannt und Vitamin D, die Sie für unabdingbar halten, wenn man gesund und stabil durch diese Zeiten gehen will. Sie sind der Kämpfer, Sie sind fast eine Art Entdecker, natürlich wissenschaftlich war es schon entdeckt, für die Wichtigkeit von Lithium. Wir werden in dem Kongress darüber sprechen, warum es so wichtig ist, Lithium einzunehmen, und zwar auch, wenn man nichts hat, einfach auch für die Gehirngesundheit, denn Sie stellen Lithiummangel in direktem Zusammenhang mit der Möglichkeit, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken.
Ja, nicht nur Demenz und Alzheimer, es ist ein ganzes Syndrom eigentlich von Erkrankungen, die ich in einem mentalen Immundefizienzsyndrom im Buch firmiere. Also es gibt ja immer die Behauptung, Lithium sei nicht essentiell, weil es ja keine Mangelkrankheit gibt. Aber damit habe ich aufgeräumt. Also unser Gehirn braucht es und die Konsequenzen sind dramatisch. Schon John Kay, der 1949 publiziert hat, dass es eben hochdosiert bei bipolarer Störung verwendet werden kann, hat damals schon in seinem Originalpaper in Australien, wo er publiziert hat damals, hat er schon gesagt, naja, die Wirkung ist so gut also in der hohen Dosierung, der gefährlichen Dosierung, auf die bipolare Störung, vor allem auf die manische Phase, dass er davon ausgeht, dass der Mangel in der Kindheit möglicherweise die Ursache dieser Erkrankung ist. Was ich verifizieren kann, denn die bipolare Störung ist genauso eine hippokampale Erkrankung wie der Alzheimer, also das autobiografische Gedächtnis wird dadurch beeinflusst. Und er hat damals eben postuliert, wenn das so stimmt, seine Vermutung, dann muss Lithium essentiell sein. Und das war 1949. Und genau als das publiziert worden ist, in dem Jahr wurde Lithium verboten.
In Europa oder in der EU ist es immer noch nicht auf dem Markt, nicht erlaubt. In den USA ist es inzwischen frei erhältlich. Wir sprechen in dem Kongress darüber, warum das so ist und warum das in der EU trotz Ihrer Rede im EU-Parlament bislang noch nicht dazu gekommen ist. Lieber Herr Dr. Nils, wir danken Ihnen für Ihren Einsatz, für Ihren unermüdlichen, für die Gesundheit körperlich und mental der Menschen. Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft bei Ihrer Arbeit.
Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Ich meine, alles, was ich mache, hat deswegen nur Sinn, weil es Leute wie Sie gibt, die mir helfen, die Botschaft zu verbreiten. Und da bin ich sehr dankbar dafür.